Ja, hallo und willkommen zu unserer nächsten aktuellen und vierten Ausgabe von dem Podcast Der Tote Adler. Huhu, Stimmung. So, nochmal für unsere ganzen Stammhörerinnen, die uns vielleicht schon einige Mal, andere Male gehört haben, wollte ich erstmal mal ein bisschen mitteilen, dass wir ein paar Aktualisierungen vorgenommen haben. Und zwar haben wir jetzt ein Mikro gekauft, ne?
Ein Mikro.
Ja, das ist. Für diejenigen, die sich halt erinnern können an die ganze schlechte Soundqualität, das lag immer daran, weil wir kein richtiges Mikro hatten. Jetzt haben wir ein Mikro. Das Besondere hier ist, es hat da so eine Echo-Funktion. Hier, Achtung. Wow. Echo. Jetzt kann man so ein nächstes Intro nämlich machen. Der Tote Adler Podcast. Okay, Echo aus. Genug der Spielereien. Noch eine weitere Neuerung ist, dass wir jetzt nicht mehr unsere Telefoninterviews führen, sondern direkt zu unseren Gästen hinfahren. Und zwar haben wir uns heute nach Frankfurt-Oder begeben. Ich habe doch eine erste Frage noch. Sagt man in Frankfurt-Oder auch Frankfurt-Oder oder sagt man da nur Frankfurt?
Nee, Frankfurt.
Okay, das war unser Gast Alex, aber zu denen kommt dann gleich mehr.
Ja, richtig. Der Alex wird uns ein bisschen was über das Utopia e.V. erzählen. Und wir spielen jetzt aber erstmal einleitend ein bisschen Musik. Und zwar gibt es da eine Band, die ich gerade hoch und runter höre, aus Leipzig. Wavers heißen die. Und von denen ist der nächste Song. Viel Spaß damit.
Jetzt erstmal kommen wir zu unserem Thema. Kali.
Ja, genau. Also ein paar einleitende Sätze. Und zwar, genau, seit September 2019 ist die AfD die größte Oppositionspartei im Brandenburgischen Landtag. Im Parlament können sogenannte kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt werden. Und dieses Werkzeug ist normalerweise dazu da, Regierungsarbeit kritisch zu begleiten. Von den 5.000 Anfragen, die bisher gestellt worden sind, oder die in der, ach, die jetzt in der Legislaturperiode gestellt worden sind, stammen rund ein Fünftel von der AfD. Den Rechtspopulisten geht es unter anderem darum, Vereine und Projekte, die sich zivilgesellschaftlich und für eine tolerante Gesellschaft einsetzen, durch diese kleinen Anfragen zu kriminalisieren und zu verunglimpfen. So wird oft nach Straftaten, Gewaltdelikten und Zahlungen an die Organisationen gefragt und ja, eventuelle Fördermittel und sowas alles. Ziel dieser kleinen Anfragen oder sozusagen die Opfer von dieser Praktik wurden unter anderem das Tolerante Brandenburg oder die Opferperspektive und auch kleine Vereine wie zum Beispiel das Freiland in Potsdam oder die Zelle 79 in Cottbus. Ja, und heute sind wir, wie schon erwähnt, in Frankfurt-Oder und unterhalten uns hier mit Alex vom Utopia e.V. Denn, genau, sie hatten auch das Problem, dass sie Ziel von einer solchen Anfrage wurden. Und da dachten wir, fragen wir doch mal nach zu der Anfrage. Oh je, genau.
Genau, Alex, wir wollen gleich mal mit der ersten Frage starten. Was ist überhaupt das Utopia e.V.? Wie sieht denn eure Arbeit aus?
Ja, hi. Genau, also wie schon vorgestellt, ich bin Alex von Utopia, bin hier seit ungefähr 3 Jahren, ein bisschen länger aktiv. Und den Verein selbst gibt es schon seit über 20 Jahren. Dementsprechend haben sich natürlich auch die Schwerpunkte der Arbeit mehrfach gewandelt. Während in etwas fernerer Vergangenheit so Umgang mit direkter rechter Gewalt, Betroffenenarbeit Kernpunkte bildeten, gab es in der Zwischenzeit, also so in den etwas späteren 2000ern, mehr Kulturarbeit. Es gab einen eigenen Veranstaltungsort, Club, die Garage, wie einigen vielleicht bekannt ist. Es fand auch viel Geflüchtetenberatung statt. Genau, es ging dann über, also es war schon immer so ein Mischfeld aus Jugend- und Kulturarbeit. Genau, nachfolgend gab es auch noch ein BETS-Projekt, das war ungefähr 2017. Da haben Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung zusammen so ein Filmprojekt gemacht. Und genau, seitdem liegt unser Fokus auch mehr auf so selbstverwalteter, emanzipatorischer Jugendarbeit. Die anderen Bereiche finden im Moment weniger statt. Und ja, wir sagen deshalb immer auch so ein bisschen floskelartig, Utopia ist, was du daraus machst. Also ja, es ist und bleibt Provinz irgendwie. Besteht gar nicht die Möglichkeit, auch sich so krasse Profile zu setzen, sondern irgendwie suchen sich die Leute halt andere coole Leute, Freundinnen, mit denen sie irgendwie Sachen zusammen machen wollen. Und dann muss ein Konsens gefunden werden, was gemacht wird. Und die langfristige Zielsetzung oder so den einen ja, Faden, der über Jahre lang bestehen bleibt, den gibt es dann manchmal auch gar nicht.
Ah, das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr spannend und genau, wertet sicherlich Frankfurt auch so ein bisschen oder Frankfurt-Oder auch so ein bisschen auf. Genau. Würdest du gleich die nächste Frage reinballern oder noch was dazu sagen, Jamarik?
Mir ist nur eingefallen, weiß nicht, also das ist jetzt ein bisschen off jetzt, aber wir haben mal vergessen, die 2 persönlichen Fragen zu stellen.
Die 2 persönlichen Fragen, richtig, ja, die hatte ich dir auch geschickt, ne? Jo, dann machen wir das einfach jetzt.
Ja.
Und hoffen, dass es
flüssig. Wir können ja eben alle zusammenschneiden hier, das ist ja das Gute irgendwie in denen. Aber Alex nicht. Kennst du die beiden Fragen? Also Frage Nummer 1 wäre Brandenburg, so Provinz, Kaff und so. Wieso bist du nicht nach Berlin oder Leipzig oder Dresden gegangen? Warum bist du noch in Frankfurt?
Ja, gute Frage, oft gestellte Frage. Einfachste Antwort, es gab noch gar nicht so den konkreten Grund wegzugehen. Also
auch
genau.
Geil.
Letztlich irgendwie alle jungen oder fast alle jungen Menschen müssen irgendwie auch Erfahrungen in anderen Regionen sammeln, ob es zeitweise ist, dauerhaft oder irgendwie, glaube ich, ist es völlig normal, wenn man aufgewachsen ist in so einer Kleinstadt, muss man auch mal raus. Deshalb auch ich war nicht nahtlos die ganze Zeit in Frankfurt, sondern auch für Abschnitte schon mal weg. Ansonsten ein guter Grund, warum es sich nicht lohnt, nach Berlin zu ziehen, ist, dass Berlin relativ nahe ist und ob man jetzt in Berlin eine Stunde U-Bahn fährt oder von hier eine Stunde mit dem Zug, ist letztlich relativ egal. Das ist jetzt auch kein wirklicher Grund für die Provinz, ne? Aber am Ende doch schon einer. Also es gibt letztlich letztlich Dinge, auf die man verzichten muss, die sind eigentlich gar nicht so groß, weil inzwischen doch sehr vieles möglich ist und man auch aus Frankfurt oder anderen Kleinstädten in Brandenburg super viel erleben kann und irgendwie die Vielfalt und auch so ein bisschen die Community oder die Rückzugsräume einer Großstadt nutzen kann, wenn man möchte. Genau, und nicht zuletzt natürlich auch so ein bisschen die eigene ehrenamtliche Arbeit hier, so ein krasser Grund da zu bleiben. Also ich meine, viele kennen es ja, dass wenn man irgendwo einmal Leute gefunden hat, mit denen es Bock macht, Projekte und Aktionen zu starten und irgendwie auch an gewissen Themen einfach längerfristig zu arbeiten, dass das dann ganz schnell ein Hauptgrund wirkt, warum Wegziehen irgendwie, also warum man auf jeden Fall einen krassen Grund bräuchte zum Wegziehen und das nicht mehr aus so einem reinen Bauchgefühl macht.
Ja. Klingt total sinnvoll.
Ja, danke dafür. Und dann war noch die zweite Frage, wäre gewesen, ob du mal eine krasse Situation erlebt hast oder wovon du mal uns mal erzählen willst.
Ja, stimmt. Ja, ich habe mache gerne alle Folgen ein bisschen nachfragen, was so der größte Scheiß war, der einem passiert ist in Brandenburg.
Ist optional die Frage.
Ist optional. Ja, ich habe auch überlegt, ich kann das gar nicht auf einen Moment so runterbrechen. Also irgendwie gefühlt, es sind halt so viele Momente, in denen irgendwie so rechte Hegemonie oder ja, rechte Teile einen in irgendeinem Teil der Gesellschaft oder des Lebens irgendwo zurückdrängen und irgendwie so die Deutungshoheit gewinnen, ob das jetzt irgendwie eine rechte Jugendklicke in der Stadt ist oder rechte Demos oder auch in Frankfurt die Wahl eines AfD-Direktkandidaten so. Es sind irgendwie alles so Momente, in denen man immer ein Stück Raum und Möglichkeiten verliert und auch irgendwie so dieser Gedanke zur Ohnmacht und boah, vielleicht nicht doch eher eine größere Stadt mit cooleren Leuten und nicht so viel Rassismus oder anderen nervigen Dingen einfach diesen. Genau, also ob es halt allgemein so Unterdrückungsmomente sind, in denen man sich irgendwie nicht wohlfühlt und nicht das machen kann, was man möchte und dann den Grund zum Ausbrechen sucht. Wenn ich jetzt so in letzter Zeit gucken müsste, war es, glaube ich, tatsächlich diese Corona-Leugner-Innendemo in Frankfurt. Wir hatten so eine bundesweit mobilisierte Schwobler-Demo im November. Und das war eine Zeit, als von mir auch konkret Familienangehörige irgendwie davon betroffen waren. Und es ging ja damals vielen Leuten so und die, also so die, keine Ahnung, ist, Dinge, die jeder und jede irgendwie zurückgesteckt hat im Alltag für Corona, waren krass. Und dann passiert so diese Demo und es war wie so oft, die Leute tragen keine Maske und nichts passiert so. Also die Polizei ist nicht eingegriffen. War auch irgendwie schwer, als Zivilgesellschaft gegen aktiv zu werden, weil es ist ja Corona. Also auch das Argument, nicht demonstrieren zu wollen, war ein super legitimes für viele Leute. Und war es allgemein auch. Ja, das war irgendwie schon krass gruselig so.
Die Demo, die hat doch, war das hier an der Oderbrücke oder so, wo die dann sich mit der polnischen Seite so ein bisschen, oder war das so, die so zusammengetan hatten?
Genau, das gab so richtig skurrile Bilder, wenn dann irgendwie, wie heißt der, dieser Captain Future Schwobler-Vertreter mit seinen Leuten über die Oderbrücke, die für alle BrandenburgerInnen irgendwie die meiste Zeit gesperrt war im letzten Jahr aufgrund von Corona und dann ziehen sie da so rüber und auch ins Ruhrgebiet drüben ist halt quasi nichts passiert. Also es gab wirklich so ein skurriles Bild, wie dann so ja, einige Dutzend, keine Ahnung, 50, 60 Polizistinnen waren es schon, die diesen gesamten Kreisel, wenn man rüberkommt, so umstellt haben, aber dann die Straßen freigelassen haben und sie konnten da weiterziehen und demonstrieren, obwohl nichts angemeldet war. Es war irgendwie so, als würde es keinen interessieren, dass sie eigentlich gerade super viele Dinge brechen, die sonst Rieseneklats bedeuten würden in der Öffentlichkeit und sie waren den ganzen Tag von mittags bis spät in die Nacht in der Innenstadt super präsent. Es waren auch lokale Neonazi-Hooligan-Gruppen dabei. Es war so ein aktives Bedrohungsumfeld, so dass zu Hause bleiben oder halt vielleicht auf der Gegenkundgebung stehen irgendwie die einzigen Dinge waren, die so gingen und auch normales Einkaufen an dem Tag, zumindest in Stadtmitte, super schwierig war. Ja. Das war schon abgefahren.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr gruseligen, nach einer sehr gruseligen Situation. Und genau, da waren ja tausende Menschen auf der Straße im Zusammenhang eben mit dieser Querdenkenbewegung. Und du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ja, genau, die sind ja einfach wahnsinnig offen und für so richtig rechte Strukturen. Und machen sich da auch, also genau, haben da auch kein Problem mit, sich mit denen zusammen auf die Straße zu stellen. Das finde ich auch immer noch mal mehr, wird es dann in so Orten wie Frankfurt oder ich habe das, also ja, wird es dann noch mal deutlich sozusagen. Ja, und dazu, zu der Thematik SchwurblerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, gibt es ja einen schönen Track von den PC-Toys. Und die kommen aus Strausberg, gibt es ja auch eine gewisse lokale Nähe sozusagen und dann genau, spielen wir die jetzt mal.
Endlich werden die eigenen Fesseln gesprengt. Schluss mit diesen Zwängen, hier wird niemand gelenkt. Erzähl das deinen Spinnern in dieser Aluhut-Gang. Ihr seid schlichtweg beschränkt und werdet versenkt. Wir haben unser Ziel vor Augen, machen uns an die Arbeit. Bloß kein Stress, gut durchdacht, wir haben ja Zeit. Hier bewegt sich nichts, die meisten kiffen sich breit. Kennen nur arm und reich, doch denken leicht in schwarz und weiß. Doch woher kommen, sind die Rapper entweder fett und reich. Rap auf Rap. Rap ist schlecht, Englisch produzieren nur Scheiß. Oder sie sind stark und männlich, glauben an ein deutsches Reich. Preußische Honks, die wissen, was die reine Wackness heißt. Shit, hier herrschen diese Pisser schon seit Jahren. Wer ist so bereit wie wir und er wettet das Auto zum Fahren. Reale Gangster prallen rum auf ihre vielen Strafverfahren. Mit den hochangesetzten Zielen, minderjährige Mädchen, um sich zu scharen. Ah, PC Toys, Wache der Nacht, ja, wir pennen nicht. Wir rappen gegen das, was wir hassen, denn wir kennen dich. Rede nicht so respektlos, an deiner Wand werde ich noch ein Tech los. Und auch sein Froh nicht, die Sieg gegen Eis oder Plexus. Wir erklären den Verschwörungstheoretiker an. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von deinem wacken Scheiß, komm vorbei. Easy Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit. Wir erklären den Verschwörungstheoretiker an. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von deinem wacken Scheiß, komm vorbei. Easy Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit. Ich fühl mich grad so schlecht, woran kann das wohl liegen? Vielleicht an jüdischen Familien, an Flugzeugen, die rumfliegen. Denn ganz ehrlich, das sind doch alles Optiloiden. Das Einzige, was wir tun können, ist uns gegenseitig zu lieben. Nein, hör auf, mir die Backe voll zu labern. Auch einflussreiche Leute atmen unsere Luft wie Obama. Und auch einflussreiche Leute sind schon an Krebs gestorben. Nee, das Krebsheilmittel ist nicht irgendwo verborgen. Das Einzige, was ihr tut, ist euch die Welt leicht zu machen. Doch auch ihr seid die stark dazu beitragenden Ursachen, dass die Welt ist, wie sie ist. Ein großer Haufen Dreck. Ich glaub, ich mach's wie Kurt Cobain und blass straight die Birne weg. Zu denken, dass die Erde eine Platte wäre, ist mindestens genauso dämlich wie deine Nightmare. Weil du deinen zu kleinen Horizont zu viel Aufmerksamkeit schenkst, bist du nicht im Ansatz schlau, sondern einfach beschränkt. Wir erklären den Verschwörungstheoretiker an. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von deinem wacken Scheiß, komm vorbei. Easy Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit. Wir erklären den Verschwörungstheoretiker an. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von deinem wacken Scheiß, komm vorbei. Easy Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit.
Jede Verschwörungstheorie hat einen realistischen Kern.
Und wo ist der realistische Kern, wenn Leute behaupten, Adolf Hitler wäre mit fliegenden Untertassen aus dem eingekesselten Berlin geflohen und hätte jahrelang in der geheimen Antarktisstation Neuschwanland überlebt?
Hier sind die völliger Blödsinn. Adolf Hitler war bis 1964 Schichtleiter im argentinischen VW-Werk. Das ist heute hinlänglich belegt.
Boah, bist du hässlich! Wir erklären den Verschwörungstheoretikern. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von eurem wacken Scheiß. Komm vorbei, PC Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit. Wir erklären den Verschwörungstheoretikern. Wir sind die Dummheitscholeriker. Wir haben genug von eurem wacken Scheiß. Kommt vorbei, PC Toys, verkaufe deine Seele für Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit. So, aber kommen wir wieder zurück zum Faden, zurück zum Utopia e.V.
Genau, ein bisschen von eurer Arbeit oder eigentlich ziemlich viel von eurer Arbeit habt ihr ja schon so erzählt. Genau, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich hatte, das kann ich ja vielleicht auch jetzt schon mal, ich hatte auch gelesen, dass ihr so Gedenkstättenfahrten macht und sowas und dachte, okay, krass, also da geht ja echt eine Menge und ihr versucht euch ja auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen zu vernetzen irgendwie mit der polnischen Seite oder da irgendwie, weiß ich nicht, auch historisch irgendwie ein bisschen was zu machen. Das fand ich ganz cool. Also, wenn du magst, kannst du noch was dazu erzählen oder später oder so, wie du willst.
Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich war so ein bisschen stehen geblieben bei selbstverwalteter Jugendarbeit und ja, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon, gab es eine Gedenkstättenfahrt AG, die am Ende einen Gedenkstättenbesuch mit ausführlicher Vor- und Nachbereitung irgendwie, also wo so eine längerfristige inhaltliche Auseinandersetzung der Projektgruppe darum geben sollte. Gedenkstättenfahrt vielleicht etwas abstrakt. Also genau, es ging um die ehemaligen Vernichtungslager und KZ-Gedenkstätten. Konnte leider nicht stattfinden letzten Herbst. Wir peilen uns jetzt diesen Herbst an und hoffen, dass das irgendwie so der bestmögliche Rahmen ist, in dem das Corona-mäßig passieren kann.
Na cool.
Genau, ja, das vielleicht.
Ja.
Okay, danke. Ja, ne, kommen wir wieder zurück zum Utopia e.V. und zur AfD. So, es hat die AfD eine kleine Anfrage über den Verein gestartet. Was hat da die AfD da für einen Grund gehabt, euch über euch auszufragen?
Ja, das haben wir uns natürlich damals auch ein bisschen gefragt. Wir würden das allgemein als so eine strukturelle Situation sehen. Ihr habt es ja auch angesprochen am Anfang, es gab unzählige Anfragen, ob jetzt in Potsdam, Cottbus oder landesweite Träger, wie es Tolerante Brandenburg oder Projekteträger. Genau, und in dem Zuge halt auch irgendwie uns. Wir haben so ein bisschen spekuliert, ob es an einem Text lag, den wir zum 8. Mai veröffentlicht haben, wo wir unsere Gedenkstättenfahrt quasi beschlossen hatten. Und gleichzeitig kam irgendwie raus, dass die Frankfurter AfD am 8. Mai irgendwie nicht der Befreiung und allem Logischen, was nahe liegt, gedenkt, sondern den toten deutschen Soldaten und dachten uns, naja, das könnte ja ein erster Schritt sein, irgendwie so Geschichtsrevisionismus aufzudecken, indem wir das einfach mal thematisieren. Und haben das als Anlass genommen, die Gedenkstättenfahrt öffentlich zu machen und Geschichtsrevisionismus, der ja scheinbar immer noch super krass verbreitet ist, damit zu thematisieren. Ja, und danach ging es ja dann eigentlich los mit Bezügen der AfD auf uns und dann halt etwas später die Anfragen. Genau, ob es jetzt am Ende ohne den Text nicht auch passiert wäre, kann aber nicht gesagt. Also ist wahrscheinlich, dass es trotzdem passiert wäre. Was, ja, genau.
Ja, klingt so ein bisschen nach getroffene Hunde bellen. Aber ja, weiß man nicht. Also wahrscheinlich hätten sie so oder so irgendeinen Anlass sich gesucht. Ja. Ja, genau. Wir haben uns auch gefragt, wie habt ihr davon erfahren? Also das ist ja meistens so, dass das dann irgendwie diesen parlamentarischen Weg geht. Und genau, ich persönlich jetzt auch, ich glaube, ich wollte das auch nochmal irgendwie googeln oder auch andere Anfragen, die jetzt in letzter Zeit so gestellt haben. Und konnte irgendwie den richtigen Text der Anfragen manchmal auch gar nicht so richtig finden. Vielleicht habe ich mich auch zu blöd angestellt. Aber ich hatte das Gefühl, es ist jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, so auf dem Schirm oder so, dass es irgendwo ein öffentliches Portal gibt oder so. Aber genau, wie habt ihr davon erfahren, Fanny, eigentlich?
Ja. Ja, doch, tatsächlich genau so. Also es gibt ja so öffentliche Portale von Landtag, wo die Dinge quasi, also ich meine, eigentlich kein Mensch verfolgt das. Da werden irgendwie jeden Tag die gesamten Druckdokumente hochgeladen. Es sind viele nach den Rubriken sortiert. Aber ja, es waren irgendwie aufmerksame Lesende, die uns kannten, die die Sachen gefunden haben und dann auch recht kurzfristig das uns einfach geschickt haben, so, ey, hier, guckt mal, ihr seid dabei. Mhm. Und dann haben wir es so rausbekommen. Ja, so ging das dann eigentlich.
Okay, was war denn das Ergebnis der Anfrage? Also kam dann irgendwas raus, irgendwas? Was steht dann so drin? Aber ich habe mir da keine genauen Vorstellungen dazu.
Genau, also auch die Antworten sind einsehbar, es ist alles öffentlich. Viel rausgefunden haben sie nicht, aber was auch, also wir sind öffentlicher Träger der Jugendarbeit. Unsere Arbeit wird von uns selbst auf Internetseite und Social Media sehr transparent gemacht. Wir führen jedes Jahr Gespräche mit dem Jugendamt oder VertreterInnen des Jugendamts über unsere Arbeit. Insofern, da kam quasi nichts Neues raus, nichts, was eh schon öffentlich ist. Auch ein bisschen entlarvend irgendwie für die Arbeitsweise, so dass sie natürlich sie haben die Informationen von unserem längst veralteten Blog gezogen, so die Recherchezeit hat scheinbar nicht mal gereicht, um unsere aktuelle Website zu finden. Wirkte in dem Rahmen dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Was das Ergebnis war, ja, das ist halt eher auch so ein indirektes Ergebnis. Wir glauben, dass es ihnen gar nicht darum ging, darauf konkret Antworten zu erhalten, sondern es ist dieses, sie haben es ins Gespräch gebracht, Utopia und den Linksextremismusvorwurf, er steht im Raum und wie auch immer sich in Zukunft irgendwie Dinge verhalten werden, politische Mehrheiten ändern oder welche Fragen wieder relevant sind, sie können dieses Narrativ deutlich einfacher wieder rausholen und auch in Umlauf bringen, weil sie einmal Dokumente erzeugt haben, in denen dieser Satz drinsteht. Ja, genau. Es ist halt auch, wie ihr am Anfang angesprochen habt, es ist so eine Einschüchterung ihrer KritikerInnen. Also sie versuchen letztlich so ein Klima zu schaffen, in dem Vereine, Gruppen, Bündnisse, Einzelpersonen überlegen, kritisieren sie jetzt was, thematisieren sie das oder machen sie es nicht, weil sie dann auch so eine Anfrage haben. Und ja, genau, also deshalb, wir würden dieses Ergebnis eher darin sehen, dass sie so ein allgemeines Klima schaffen wollen, in dem sich Vereine und Zivilgesellschaft bedroht fühlen.
Ja, ja, schon krass auf jeden Fall. Das geht ja schon ein bisschen in die nächste Frage, die wir dann hätten sozusagen, was die Konsequenzen für euch und eure Arbeit sozusagen sind. Also vielleicht erstmal die Frage, lasst ihr euch davon einschüchtern? Oder?
Ja, natürlich nicht. Also auf keinen Fall. Die Antworten haben sie auch deutlich gemacht. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, sich einschüchtern zu lassen. Wir stehen für völlig selbstverständliche Dinge in unseren Augen, irgendwie für Demokratie, für emanzipatorische Jugendarbeit, für Antifaschismus und letztlich auch für eine progressive Geschichtsaufarbeitung. Und wenn das die Dinge sind, an denen sich die AfD stört, dann ja, sollten sie sich eigentlich bedroht fühlen.
Mhm. True.
Okay, jetzt habt ihr ja schon gesagt, Transparenz ist euch ja sehr wichtig. Und ihr habt ja auch diese kleine Anfrage, die ihr von der AfD bekommen habt, auch die habt ihr ja halt thematisiert, ne? Weshalb ist es euch wichtig, das damit halt offen umzugehen und das zu thematisieren?
Ja, gute Frage. Es ist ja ein offenes Spannungsfeld oder oft Teil der Debatte, wie wird mit so AfD-Parlamentsarbeit umgegangen. Also es ist ja sowohl Thema in den Parlamenten selbst, als auch in Medien oder auch bei letztlich Zivilgesellschaft. Thematisiert man die Dinge, macht man sie damit größer, als sie sind? Ich habe lang ausgeführt, warum es eigentlich keine akuten Sorgen gibt oder warum wir uns recht fähig fühlen, quasi das zu kontern und da irgendwie selbstbewusst und gestärkt hervorzugehen. Wir haben uns trotzdem entschieden, es in die Öffentlichkeit zu bringen, weil wir glauben, dass es sonst zu so einer Normalisierung kommt, dass es irgendwie selbstverständlich wird, dass eine Partei im Landtag ständig Zivilgesellschaft und Projekte, KritikerInnen, die ihnen nicht passen, anfragt. Und selbst wenn, ihr hattet es angesprochen, ungefähr ein Fünftel der Anfragen von ihnen kam, also 1000 Stück, Pi mal Daumen, selbst wenn davon nur 1% am Ende irgendwie Effekte hat, das ist trotzdem viel. Und das wollten wir irgendwie nicht zulassen, dass das so Alltag wird. Wir fühlen uns recht sicher, wir sind breit vernetzt in der Stadt, wir sind Trägerin der Jugendarbeit. Uns war klar, dass das jetzt nicht direkte Auswirkungen auf unsere Arbeit haben wird. Und wir wollten halt auch irgendwie all denjenigen Strukturen eine Stimme geben, die es halt aufgrund, warum auch immer, aufgrund von ihrem aktuellen Stand oder am Ende auch von ihren menschlichen Ressourcen. Es kostet ja auch einfach Zeit, dazu Öffentlichkeit zu machen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und genau, wir wollten das in dem Zuge thematisieren. Wir haben ja auch so einen offenen Appell geschrieben für die Brandenburger Zivilgesellschaft, indem wir auch betonen, dass es eben darum geht, dass sich, egal ob Verein, Netzwerk oder Einzelperson, nicht unter Druck gesetzt fühlen soll. Und wir glauben, umso öffentlicher sowas auch thematisiert wird und umso ja auch vernetzter letztlich drüber gesprochen wird und es auch so ein Problembewusstsein gibt, so ey, das kann passieren. Und dann ist es irgendwie wichtig, da auch zusammenzuhalten und eine Gegendarstellung zu liefern, dass eben nicht die Floskeln, die dann einmal in irgendeinem offiziellen Parlamentsdokument drinstehen, die sind, die in der Öffentlichkeit bleiben. Genau, dass es deshalb wichtig ist, wenn es möglich ist und die Zeit ist, das irgendwie anzugehen. Und ja, so haben wir uns dann am Ende auch entschieden.
Ja, das scheint mir tatsächlich eine sehr gute Wahl zu sein, um mit solchen Anfragen umzugehen. Weil, wie du es halt schon gesagt hast, nicht, man kann Öffentlichkeit schaffen, man schafft Aufmerksamkeit, man kann zeigen, okay, andere Leute oder andere Personen, Initiativen, die von solchen Anfragen betroffen sind, sind nicht allein. Man kann das zusammen durchstehen. Es gibt da schon irgendwie Möglichkeiten, die man so dagegen hat. Jo.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall auch die Bedenken oder diese irgendwie Diskussion dahinter, dass sozusagen umso mehr man denen dann auch den Raum gibt in der Öffentlichkeit und wieder diskutiert, jetzt hat die AfD wieder das gemacht und hat wieder das gemacht, umso mehr ist sie halt auch da, also da ist sie trotzdem, aber ja, ich glaube an dem Punkt genau ist es tatsächlich wichtig, weil ich persönlich, ich habe das immer mal so mitbekommen, also dann irgendwie von irgendwelchen Vereinen, die man kennt oder so, wo dann irgendwie das da plötzlich auch ploppte, oh, da wurde so eine Anfrage gestellt, ist ja blöd. Aber es wurde halt nie so ein Zusammenhang, was heißt nie? Also ich habe nicht mitbekommen, dass dieser Zusammenhang so ein bisschen aufgestellt wurde von wegen, guckt mal, das ist irgendwie Strategie und das ist irgendwie so ein, das machen die mit Absicht und das ist nicht nur so Zufall, dass die mal eine Frage jetzt zum Utopia e.V. oder zum Freiland in Potsdam gestellt haben oder so, sondern das hat halt wirklich, genau, die wollen damit auch wirklich was erreichen. Die wollen nicht einfach nur irgendwas wissen oder so, sondern ja. Und daher fand ich es gut, aber verstehe auch ja, die Problematik so ein bisschen. Willst du noch was sagen, ja?
Ich will noch kurz hinzufügen, das habe ich gerade ein bisschen vergessen, dass so diese Frage der Diskurssetzung, also dass wir in dem Moment schon zugelassen haben, dass sich die AfD in ihrem Arbeitszeitpunkt und in ihrer Art der Arbeit irgendwie uns auch einen Diskurs setzt, den wir dann mit ausführen oder den wir eingegangen sind. Genau, und das ist, glaube ich, super wichtig, dass man das auch immer weiter abwägt. Also wir haben auch im Nachhinein weitere Provokationen in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt dann nicht mehr öffentlich gemacht, weil es halt irgendwie klar war, es ist durch jetzt und die Leute sind sensibilisiert. Ja, wir sind irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass es schon wichtig ist, das abzuwägen, wann es halt Sinn ergibt und wann nicht. Aber dass so eine totale Blockade halte und nee, wenn wir nicht drüber reden, dann passiert es auch irgendwann nicht mehr, dass das uns nicht weiterhilft.
Ja.
Okay. Ja, vielen Dank.
Ja, also genau, an der Stelle wäre noch Platz für Werbung. Und also, genau, oder wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut, nee. Erstmal so keine weiteren Fragen mehr, genau. Jetzt hättest du die Möglichkeit, nochmal ein bisschen irgendwelche Veranstaltungen oder Projekte, die jetzt hier vom Utopia vorne irgendwie anlaufen, nochmal zu bewerben.
Projekte zu bewerben, ja, gute Frage. In Zeiten von Corona und einer gewissen Unplanbarkeit der Dinge. Für uns ein ganz wichtiger Termin ist irgendwie so das neue Schuljahr und auch dann der Oktober diesen Jahres, wenn das SchülerInnen-Café bei uns in den Räumlichkeiten startet. Das ist ein selbstverwaltetes Projekt von SchülerInnen aus Frankfurt, die sich irgendwie so am Ende ihrer Schulzeit befinden, also älter als 16 sind und den Raum nutzen können für Lernarbeit, für irgendwie außerschulische Bildung, einfach Themen, die sonst nicht passieren, auf die sie aber Bock haben. Und ja, auch einfach ein bisschen quasi lernen, wie man selber als Zivilgesellschaft und Projekte außerhalb der Schule und so institutioneller Rahmen selber machen kann, sich da irgendwie vernetzen kann und vor allem organisieren kann. Und das startet dann. Und ja, wenn ihr noch in der Schule seid und über 16 und Bock habt auf sowas, dann meldet euch doch gerne Richtung Ende Sommer bei uns oder auch jetzt schon. Da finden so erste Vorbereitungstreffen auch in den Sommerferien statt. Genau. Und für Frankfurt vielleicht noch ein Termin. Ich habe gerade nicht das genaue Datum im Kopf, aber im September findet auf jeden Fall wieder eine Pride-Demonstration statt. Gab es letztes Jahr schon. Ist, glaube ich, einer der ersten grenzübergreifenden Pride-Demos in Deutschland, Europa. War letztes Jahr super, wird dieses Jahr hoffentlich auch super. Ist ein cooles Demo-Bündnis, die das machen. Und genau, wenn ihr dann zufällig in Frankfurt seid, dann habt das auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ja, wir werden dann nochmal die Dinge, die du genannt hast, nochmal unten in den Veranstaltungstext dann nochmal verlinken, dass die Kids das auch schneller finden und so.
Die Kids und die nicht mehr Kids.
Alle, die Lust drauf haben. Ja. Ich hätte das nochmal, was mir gerade eingefallen ist, nochmal kleiner Nachtrag zu unserer letzten Folge. Mhm. Tali, das mit diesen Baseballschlägern und so.
Ja, die Baseballschlägerfolge.
Du erinnerst dich, genau. Was habe ich gerade den Faden verloren?
Oh nein! Ja. Du wolltest nochmal was nachtragen.
Achso, genau. Ich wollte nochmal, da auch wir nicht nur fleißige Podcast-Produzentinnen sind, sondern auch Konsumentinnen.
Durchaus.
Und da habe ich letztens nämlich den Dreck unter den Nägeln Podcast gehört. Hier, Grüße. Die wiederum haben in ihren Podcast den Podcast zum Dorfkrug beworben.
Wow, jetzt und in dem Podcast wurde...
Nein, das ist der Podcast von Zugezogen Maskulin, nur mal so ein bisschen Handnotiz am Rande erwähnt. Ja, die wiederum haben sich mit Audio 88 unterhalten. So, ne, der hat da seine Wurzeln in Cottbus und der hat mal ein bisschen ausgepackt, wie er so die Baseballschlägerjahre in Cottbus erlebt hat. So super spannend, kann ich sehr empfehlen. Das hauen wir auch dann unten in den Text rein. Jo. Hast du noch einen Nachtrag von oder was du noch sagen möchtest? Ein paar letzte Worte.
Nee, also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken fürs Interview bei Alex. Ja, danke.
Ja, danke euch für die Einladung.
Sehr gerne und war genau wieder auf jeden Fall sehr erkenntnisreich und auch schön, mal hier in Frankfurt zu sein. Wir haben ja schon eine Menge gesehen heute.
Wir waren in Bosen,
da gibt es auch eine Berliner Straße. Ja, genau. Nö, und dann würden wir uns auch schon wieder verabschieden. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, nicht wahr?
Tschüss.
Tschüss.
Cut.
Ich erinnere mich noch immer, zum Beispiel 9. Klasse. Auf Enricos neuer Jacke steht grellleuchtend Herrenrasse. KKK und White Power, Lehrerin fand's witzig. Und die dumme Sau unterrichtete Geschichte. Erinnere mich ganz deutlich, zum Beispiel 98. Faschos stürmen die Party, meine Nase bleibt das Zeugnis. Freundin ruft die Polizei, aber die hat keine Zeit. Vermutlich waren wieder paar Kollegen mit dabei. 99 Brandanschlag, doch keinem was passiert. Also doppelt Glück gehabt, die Bullen meinen, schuld sein wir. Das Transparent am Fenster würde sowas provozieren. Und weil da Nazis rausstand, sollen wir mit aufs Revier. Könnte ewig so weitermachen, du ja scheinbar auch. Ich sehe es noch von hier, der Himmel über dir ist braun. Wirf einen Stein in die Spree und dort fischt ihn einer raus. Gib die Mies aufs Maul, bevor er deine Arbeit klaut. Ich denk bei dir an nix Gutes, weil da eigentlich nur Wut ist. War seit Jahren nicht mehr hier, wollte nie nach Berlin, wollte nur weg von dir. Kenne keinen, der bei dir sein wollte, keinen, der bei dir bleiben wollte. Jahre sind vergangen, doch wir werden keine Freunde. Nichts als tiefster Respekt vor jedem, der noch da ist und sich gegen dich stellt. Denn geändert hat sich nix. Alles, was ich heute lese, überrascht mich nicht. Dein Name gleich bedeutend mit nichts gehört, nichts gesehen, ist nicht mein Problem und wir können ja gehen. Der Krebs auf deinem Wappen, was könnte besser passen? Wenn wieder Bücher brennen, kommt aus Sachsen auf die Fackel. Aus der Schwelwitz das Benzin, ein Abend mit Familie vor dem knisternden Kamin. Du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree. Ein schöner Ort zum Sterben, weil hier sonst einfach nichts geht. Du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree. Ein schöner Ort zum Sterben, weil hier sonst einfach nichts geht. An diesem Brief hier seit genau 15 Jahren. Wollte dich vergessen, aber ständig jucken Narben. Mal keine Menschen wegen dir und sitz seit unserer Zeit nie mit dem Rücken zu der Tür. Aus den Schwächsten haut der Schwache. Am Sonntag dann nach Polen kippen, holen und noch tanken. Möchte, dass ihr wisst, dass ich euch zutiefst verachte. Nur dank eurer Rückendeckung zieht der Mob bloß, wenn es Nacht wird. Das geht nicht an Nazi Mike und seine Freunde, die Versager. Das hier geht an jeden, der etwas gesehen und nichts gesagt hat. An Richter, an Lehrer, an Nachbarn, an Trainer, Kollegen, Verwandte. Ihr seid ganz genauso Täter. Einfach nur noch ekelhaft. Enrico geht doch jeden an. Wenn wir heute seine Kinder in der Jacke sehen, dann ist da hoffentlich noch jemand, der mit denen reden kann. Du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree. Ein schöner Ort zum Sterben, weil hier sonst einfach nichts geht. Du frisst deine Kinder, spuckst die Reste in die Spree. Ein schöner Ort zum Sterben, weil hier sonst einfach nichts geht.